Die Auswirkungen des Klimawandels mit einer Zunahme von Hitzetagen und Tropennächten, Starkregen, Dürren und Muren verursachen in Österreich heute schon Schäden von durchschnittlich 1 Milliarde Euro jährlich. Neben aktivem Klimaschutz braucht es eine gezielte Klimawandelanpassung, also Maßnahmen, die absehbare Folgen der Klimaerhitzung mitdenken und einplanen. Und zwar in allen wesentlichen Politikfeldern und mit Fokus darauf, niemanden ungeschützt zurückzulassen. Das strategische Fundament dafür ist in Österreich die Klimawandel-Anpassungsstrategie. Sie zeigt, welche Maßnahmen es in den jeweiligen Sektoren braucht, welche Hindernisse es gibt und wie die Ebenen stärker zusammenarbeiten müssen. Unser heutiger Gast ist Marie-Christine Hopfgartner. Sie ist Referentin im Klimaschutzministerium für die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Sie koordiniert und vernetzt die Bemühungen, kümmert sich um das Mainstreaming in allen relevanten Politiken, betreut Modellregionen, ist Mitglied in nationalen, europäischen und internationalen Arbeitsgruppen und berichtet regelmäßig über die Fortschritte an Institutionen wie die OECD oder die UNO. Sie war als Delegierte bei internationalen Klimakonferenzen und beschäftigt sich als Expertin für Climate and Gender intensiv mit sozialen Fragen der Klimakrise.
Klimawandelanpassung als auch Schutz, das kostet etwas, aber man muss halt sich auch bewusst machen, dass wir, wenn wir das nicht tun, dass uns noch viel mehr kosten wird und auch viel mehr Leid in Wirklichkeit kosten wird.
Mit Marie-Christine Hopfgartner spreche ich heute über Österreichs nationale Strategie zur Klimawandelanpassung, ihr Spezialgebiet Climate and Gender, was bei Verhandlungen auf internationalen Klimakonferenzen wirklich wichtig ist und Nachtarbeit im Wald. Ich heiße Astrid Kufner und begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Dies ist eine entgeltliche Information des Bundesministeriums für Klimaschutz. Die redaktionelle Letztverantwortung liegt bei Upper Science. Der Beitrag entstand im Rahmen der Klimajournalismus Akademie. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Sie haben sich als Geräusch für den Podcast das Plätschern und Rauschen von Regen ausgesucht. Das kann ein heiß ersehntes Geräusch sein oder ein bange weggewünschtes. Diese Ambivalenz zeigt sich auch in den Ergebnissen der europäischen Klimarisikoanalyse, kurz EUCRA, die im März 2024 von der Europäischen Umweltagentur veröffentlicht wurde. Auf rund 425 Seiten wird die Gesamtlage in Europa anhand von 36 zentralen Klimarisiken beschrieben und bewertet. Was haben Sie sich gedacht, als Sie den Bericht gelesen haben?
Ja, einerseits habe ich mir gedacht, das ist jetzt leider nicht überraschend, weil wir doch schon einiges oder sehr viel eigentlich wissen über die Auswirkungen des Klimawandels, inwiefern sie alle Sektoren oder eigentlich fast jeden Lebensbereich von uns beeinflussen. Und die Europäische Kommission hat halt hier das Wissen gesammelt und aufbereitet in einem verständlichen Format.
Wir können davon ausgehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was Klimawandel bedeutet, dass sie auch wissen, was Klimaziele sind. Ich möchte aber gleich zu Beginn ganz klar machen und haben, was denn der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimawandelanpassung ist, also das Thema, über das wir heute sprechen.
Der Unterschied hier ist, dass wir uns eben an diese Auswirkungen, die wir schon spüren, versuchen mit verschiedenen Maßnahmen eben anzupassen. Das beste und einfachste Beispiel ist natürlich die Hitze, dass man sich versucht, zu Hause oder das eigene Gebäude eben vorrangig mit passiven Maßnahmen eben zu kühlen, dass man dämmt, dass man an Hitzetagen Jalousien runterlässt. Natürlich muss man die auch haben und dass man sich halt auf kühlen Orten aufhält. Das sind jetzt so einfache, beispielhafte Maßnahmen. Und die gibt es natürlich auch im größeren Bereich, weil natürlich vor großen Ereignissen, wie zum Beispiel vor einem Hochwasser, da gibt es natürlich größere Maßnahmen, wie man sich davor schützen kann. Aber natürlich muss man das wissen. Aber es gibt Gott sei Dank schon einige Tools, auf die man verweisen kann, wo man mal beginnen kann, sich zu informieren.
Wir werden über die nationale Strategie zur Klimawandelanpassung noch sprechen und auch noch mehr auf Ihre Aufgaben im Klimaschutzministerium eingehen. Bevor wir das machen, würde ich gerne ein bisschen besprechen, wie Sie da hingekommen sind, denn Sie haben ja eine Tourismusschule besucht und dann auf das Studium Bioressourcenmanagement mit Fachgebiet Klima an der BOKU umgesattelt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Ich habe in Kärnten die Höhere Lehranstalt für Tourismus besucht. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, der Tourismus eben von meiner Mutter, die das auch immer sehr freundlich und positiv gelebt hat. Und das hat mich sehr geprägt. Deswegen habe ich auch mit sehr viel Freude diese Ausbildung genossen und bin danach ins Ausland gegangen und habe eben eine Zeit lang in England und in Prag und ganz kurz in der Schweiz gearbeitet.
Ihr Interesse am Klimawandel, seinen Auswirkungen und dem Kampf dagegen wurde geweckt, als im Dezember 2009 die Verhandlungen bei der Klimakonferenz, der COP, in Kopenhagen scheiterten. Die Delegationen konnten sich im Plenum nicht auf einen gemeinsamen Beschluss einigen, was damals berichtet wurde. Hunderte Menschen verließen aus Protest den Verhandlungsort. Von der Tourismusschule an die BOKU, jetzt Thema Klima oder Spezialisierung Klima im Rahmen des Bioressourcenmanagement-Studiums. Wie lernt man das Thema Klima an der BOKU? Es hat viele komplexe Zusammenhänge, es ist nicht ein rein naturwissenschaftliches Thema. Wie war das in der Ausbildung?
Ja, genau. Der Klimawandel, wie schon gesagt, betrifft fast alle Lebensbereiche. Und das Spannende eben am Studium Umwelt- und Bioressourcenmanagement auf der Universität für Bodenkultur ist eben, dass es so interdisziplinär ist. Auf der einen Seite ist es aufgebaut auf der naturwissenschaftlichen Säule, dann gibt es die technische Säule und als dritte Säule eben die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Und man bekommt eben in allen Bereichen Grundlagen und wird so zur Generalistin, zum Generalisten, um den Überblick zu behalten und eben auch zwischen den Disziplinen vermitteln zu können, weil das Grundverständnis da ist. Und es ist schon ein großartiger Mehrwert, da die Klimakrise eben ein so komplexes Thema ist.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Schmerzpunkte in Österreich? Also wo muss Klimawandelanpassung besonders dringend greifen? In diesem UCRA-Bericht, den wir eingangs erwähnt haben, die Klimarisikoanalyse, steht ja, dass der Alpenraum neben dem Süden Europas und den Küstenregionen besonders betroffen sind.
Auch die OECD hat eben festgehalten, dass es für Österreich Hochwasser ist, also eben Naturgefahren. Und in manchen Bereichen in Österreich ist es natürlich die massive Trockenheit, wo vor allem natürlich die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft massiv darunter leiden.
Sie haben im Rahmen des Studiums und in den Ferien, wie habe ich verstanden, verschiedene Praktika gemacht. Unter anderem haben Sie den deutschen und den Triestiner Skorpion am Dobratsch kartiert, in Griechenland bei einem Schildkrötenschutzprojekt ehrenamtlich mitgearbeitet und am Great Barrier Reef Korallenriffe kartiert. Was ist Ihnen denn da klar geworden?
Ich glaube, das Zentralste, was mir klar geworden ist, dass alles zusammenhängt. Und mir persönlich macht es einfach irrsinnige Freude, meinen Beitrag zu leisten. Und es waren natürlich auch viele schöne Erlebnisse und man lernt halt auch viele Menschen kennen, die denselben Spirit sozusagen verspüren. Und man kann somit gemeinsam mit vereinter Kraft bei der Veränderung, bei der positiven Veränderung für die Zukunft eben beitragen. Und es war wirklich jedes dieser Projekte ein einzigartiges Erlebnis. Also diese sogenannten Pseudoskorpione im Wald zu kartieren, das war eigentlich super spannend, weil ich habe mir zum Beispiel vorher nicht überlegt, dass ich das ja in der Nacht machen muss, weil ich die nur mit der UV-Lampe finde. Also das war schon ein sehr großes Abenteuer.
Sie arbeiten im Klimaschutzministerium und sind bereits 2014, also noch im Bachelorstudium quasi, in die Verwaltung eingestiegen. Wie kam es dazu?
Ein guter Freund von mir hat damals eben ein Praktikum gemacht, ein Kurzpraktikum, und das war dann wieder ausgeschrieben, und er hat dann natürlich allen seinen Freunden und Freundinnen Bescheid gesagt, dass das eine super Sache ist und eine total nette Abteilung und man soll sich unbedingt bitte bewerben, ist eine großartige Chance. Und das habe ich dann eigentlich eher widerwillig gemacht, weil ich eben wirklich voll auf mein Studium jetzt konzentrieren wollte die letzten Monate, weil ich doch ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Und tatsächlich bin ich eingeladen worden zum Interview, und 2 Wochen später bin ich im Büro gesessen, und es hat mir so gut gefallen. Einerseits das Team, andererseits die Arbeit, weil eben diese allgemeine strategische Ausrichtung ist ja sowas Zentrales für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung. Und dann bin ich Gott sei Dank mit offenen Armen aufgenommen worden.
Ja, dann reden wir doch gleich darüber, was Sie denn da eigentlich tun und was Ihnen da so gut gefällt. In Ihrer LinkedIn-Biografie steht, dass Sie ein National Expert on Climate Change and Adaptation sind. Das lässt zum einen durchklingen, dass Sie auch international arbeiten, aber eben auch in Österreich. Womit beschäftigen Sie sich da auf diesen unterschiedlichen Ebenen, Österreich, Europa, die Welt?
Auf nationaler Ebene beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Umsetzung der österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Das ist auch ein sehr breites Feld, und hier komme ich wirklich in Kontakt mit Gemeindevertretern, den Bundesländern und auch den anderen Ministerien, was natürlich ein sehr abwechslungsreicher Alltag ist. Dann haben wir auf der EU-Ebene, bin ich eben österreichisches Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen und kann mich hier eben austauschen mit den anderen Mitgliedstaaten, was passiert zur Klimawandelanpassung in anderen Regionen, wie handhaben andere Länder das. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass wir viele Reporting-Verpflichtungen gegenüber der EU haben. Und ja, hier bin ich eben auch federführend für den Klimawandel-Anpassungsteil. Und dann haben wir noch die Ebene der Vereinten Nationen, wo wir eben unter anderem auch Reporting-Verpflichtungen haben. Die teile ich mir aber Gott sei Dank mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber die internationalen Klimaverhandlungen finden ja auch jährlich statt. Was die meisten nicht wissen, es sind eigentlich 2 Konferenzzeiträume. Einmal im Frühjahr in Bonn auf Beamtenebene und dann die jeder kennt, im Herbst, Winter, also es ist immer so November, Dezember, dass die COP, die Klimakonferenz, stattfindet. Und hier war ich in den letzten 5 Jahren eben in der Arbeitsgruppe für Gender und Climate Change und habe unter anderem eine Zeit lang diese Arbeitsgruppe auf EU-Ebene auch leiten dürfen und war somit mittendrin in den Verhandlungen und konnte eben für die EU dort verhandeln, vernetzen und sprechen.
Im April 2024 ist die aktuelle 3. Version der österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel verabschiedet worden. Sie ist gegliedert in den Kontext mit strategischen Überlegungen und Basisinformationen sowie den Aktionsplan mit detaillierten Handlungsempfehlungen, 14 Aktivitätsfelder, 635 Seiten. Meine Frage, wie entsteht so eine Strategie?
Ja, das ist eigentlich ein sehr spannender Prozess. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass dieses Werk, dieses Produkt, das wir eben gemeinsam mit großer Unterstützung vom Umweltbundesamt zusammengefasst haben, einen langen Weg hinter sich hat. Die erste Strategie, also die Erarbeitung der ersten Strategie, begann eigentlich schon 2008 und wurde eben in Einbezug von vielen Expertinnen und Experten formuliert. Einerseits natürlich die Verwaltung, die verschiedenen Ressorts, aber natürlich auch die Wissenschaft wurde einbezogen. Und halt auch wirklich Experten und Expertinnen, die in der Praxis verankert sind und wissen, wie Österreich tickt und was man in Österreich braucht. Und diese Strategie, die zum ersten Mal 2012 eben veröffentlicht wurde, wurde mittlerweile eben das zweite Mal überarbeitet. Und der Prozess der Überarbeitung dauert eigentlich auch 2 Jahre. Und hier wird eben aktualisiert, was einerseits aus der Forschung an neuen Erkenntnissen zutage gekommen ist bis zu dem Zeitpunkt. Und eben andererseits wird jedes Aktivitätsfeld in der Strategie, wir haben 14 Aktivitätsfelder, von der Energiewirtschaft bis zur Gesundheit ist jedes Feld abgedeckt. Gibt es natürlich dann verschiedene Arbeitsgruppen, die an den einzelnen Kapiteln eben wirklich tüfteln. Und es ist für jedes Aktivitätsfeld ein übergeordnetes Ziel definiert. Und dazu gibt es dann verschiedene Handlungsempfehlungen, die auch auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Und was noch ganz wichtig ist, dass diese Handlungsempfehlungen auch wirklich systematisch durchdacht sind, dass auch Wechselwirkungen zu anderen Sektoren, also Aktivitätsfeldern, mitbedacht werden und darauf hingewiesen wird, dass es auch Synergien gibt, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen.
Und das klingt nach einer großen Aufgabe und viel Abstimmung und vielen Menschen, die daran arbeiten. Was machen Sie konkret dann dabei? Sie führen die Fäden zusammen, Sie behalten den Überblick?
Genau. Also unsere Aufgabe, ich habe Gott sei Dank noch 3 Kolleginnen. Wir sind mittlerweile ein Anpassungsteam. Das ist auch sehr erfreulich, weil das war nicht immer so. Wir sind eben dafür zuständig, einerseits für die Planung, für die Koordination und so wie Sie gesagt haben, wirklich, wir ziehen die Fäden zusammen. Wir machen uns Gedanken, wo die Lücken sind, was es unbedingt braucht. Unser zentrales Anliegen ist es eben auch, dass man das große Bild trotzdem auch im Blick behält. Und deswegen ist zum Beispiel der Kontext der Strategie auch so wichtig, weil dort sind nicht nur die aktuellen Rahmenbedingungen, die wir derzeit in Österreich vorfinden, drinnen, sondern auch der Verweis auf die Kriterien der guten Anpassungspraxis. Weil es ist natürlich auch total wichtig, dass man beachtet, dass Klimawandelanpassung Klimaschutz auf gar keinen Fall konterkarieren darf, weil sonst kommt man relativ rasch an die Grenzen der Anpassung, weil man kann sich natürlich nicht endlos an den Klimawandel anpassen. Und deshalb ist es total wichtig, dass man eben Klimaschutz trotzdem konsequent verfolgt. Und dann ist es natürlich für alle besser und effizienter, auch in Bezug auf die Kosten natürlich, dass Klimaschutz und Klimawandelanpassung Hand in Hand gehen.
Es geht bei allen Maßnahmen zur Klimawandelanpassung von Bau bis zum Verkehr darum, die Perspektive absehbarer Veränderungen im voranschreitenden Klimawandel in der Planung mitzudenken und den aktiven Klimaschutz nicht zu konterkarieren, etwa durch höhere Emissionen oder Verbräuche. Eine naturnahe Maßnahme wäre etwa, Boden wieder zu entsiegeln, um ihm seine volle Funktionalität zurückzugeben. Marie-Christine Hopfgartner gibt ein Beispiel für Fehlanpassungen, die vermieden werden sollen, weil sie eine Verschwendung von Ressourcen und finanziellen Mitteln bedeuten.
Klassische Beispiele der Fehlanpassung sind zum Beispiel, wenn man einen Kanal in einer Gemeinde erneuert. Das ist mit massiven Kosten und einem massiven Aufwand verbunden. Und wenn man hier zum Beispiel die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels nicht schon mitberechnet, dass die Dimension, kommt natürlich immer darauf an, wo, man muss sich das wirklich genau anschauen, die Dimension vielleicht nicht erweitert wird, weil das genau in einem Gebiet ist, wo es wahrscheinlich mehr Regen in kurzen Abständen gibt, dann muss der Kanal das natürlich auch fassen können. Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind natürlich total zentral für die Anpassungsstrategie. Unter anderem haben wir eben auch als Instrumente unsere Forschungsprogramme, wie zum Beispiel das ACAP, also das Austrian Research Climate Program, und unter Anführungszeichen die kleine Schwester, das ACAPI, wo es eben um Umsetzung, also Implementation geht. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel StartClim. Und in diesen Programmen bemühen wir uns eben auch, Fragestellungen, die relevant sind für die jetzige bzw. zukünftige Umsetzung von Klimawandelanpassung, aber eben auch zur Erforschung von den Klimarisiken, um das eben genauer zu spezifizieren, herauszufinden. Also wir schreiben das wirklich ganz gezielt in diese Ausschreibungen rein. Deshalb würde ich sagen, dass die Wissenschaft einen sehr großen Einfluss und Anteil auch in der Strategie hat. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Kriterien der guten Anpassungspraxis natürlich auch mit dem Wissen, das eben aus der Forschung generiert wurde, festgelegt worden sind. Und da geht es eben einerseits natürlich, wie besprochen, dass man Fehlanpassung vermeidet, also dass man auch darauf achtet, dass Anpassung den Klimaschutz nicht konterkariert, aber eben auch um die schon erwähnten Wechselwirkungen und Synergien zu anderen Maßnahmen in anderen Bereichen. Denn eine spezifische Klimawandelanpassungsmaßnahme soll die Verwundbarkeit nicht in einen anderen Bereich verlagern. Und da ist natürlich dann auch die soziale Komponente und die ökologische Komponente auch sehr wichtig. Denn natürlich Klimawandelanpassung als auch Schutz, das kostet etwas. Aber man muss halt sich auch bewusst machen, dass wir, wenn wir das nicht tun, dass uns noch viel mehr kosten wird und auch viel mehr Leid in Wirklichkeit kosten wird. Ein sehr spannendes Feld, finde ich, für mich persönlich ist im Moment eben auch Klimapsychologie und Klimakommunikation. Ich denke, da könnte man sehr wohl noch sehr viele hilfreiche Forschungsfragen stellen und bearbeiten. Auch damit wir einfach die Transformation, die sozial-ökologische Transformation beschleunigen. Aber wir müssen auch schneller ins Tun kommen.
Ich möchte jetzt noch ein wenig konkreter werden, denn Papier ist geduldig, so sagt man immer. Wie kommt denn dieser Aktionsplan in die Praxis? Also was passiert konkret in Österreich? Es gibt ja sogenannte Klimawandel-Anpassungsmodellregionen, ein langes Wort, abgekürzt KLAR. Was passiert in diesen KLAR-Regionen? Was kriegen Sie von dort für Feedback? Wer macht da mit? Wie wird da konkret gearbeitet, umgesetzt und das Papier in die Praxis übersetzt?
Die KLAR-Regionen sind eben eines unserer Instrumente, um die Klimawandelanpassung in die Gemeinden zu bringen in Österreich. Und das ist eigentlich ein wirklich sehr tolles Programm vom Klima- und Energiefonds, das wir eben strategisch ausrichten. Und es funktioniert so, dass sich einige Gemeinden, so in der Regel mindestens 5, zusammenfinden und ein Konzept erarbeiten. Und jede Region hat eben eine KLAR-Managerin oder einen KLAR-Manager. Diese Person ist eben der Kümmerer, die Kümmererin, die dann auch wieder alle Fäden zusammenkommen lässt und netzwerkt und mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die eben in der Gemeinde sind, diese begleitet beim Umsetzen und Hilfestellung leistet. Und vor ein paar Wochen durfte ich wieder bei der Haupttagung der KLAR-Managerinnen und Manager teilnehmen. Und es war wirklich ein so wahnsinns positives Erlebnis, weil die nicht nur ihre Konzepte, die sie einreichen und gefördert bekommen, umsetzen, sondern auch wirklich so unglaublich bemüht sind, dass sie andere Veranstaltungen oder Maßnahmen dann mit der Klimawandelanpassung vernetzen und sich einbringen. Und die sind normalerweise eben auch sehr gut in den Regionen verankert und haben ein großes Netzwerk. Und das hat mich wirklich sehr positiv motiviert, was diese Menschen weiterbringen in den Regionen in Österreich.
Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem KLAR-Programm aktuell 89 österreichische Regionen dabei, Schäden durch Klimafolgen zu vermindern und Chancen zu nutzen. Jede Region entspricht einem Zusammenschluss mehrerer Gemeinden. Die KLAR-Regionen arbeiten daran, mit sich veränderten klimatischen Bedingungen umzugehen und Probleme umsichtig und ohne negative Auswirkungen auf andere Bereiche zu lösen. Und dieses Thema Climate und Gender, ist das zu Ihnen gekommen? Haben Sie sich das ausgesucht? Warum sind gerade Sie diejenige, die sich da einbringt?
Also einerseits ist natürlich mein persönliches Interesse hier sehr stark, dass man auch hier eben die Gleichberechtigung forciert. Und damals, als ich 2017 in die österreichische Delegation zu den internationalen Klimaverhandlungen eben eingestiegen bin, war es zuerst einmal wichtig, den Prozess kennenzulernen, weil es doch auch sehr komplex ist, sehr viele Dinge passieren gleichzeitig. Es gibt über 50 Tagesordnungspunkte bei einer Klimakonferenz. Und es ist eben immer so, dass die EU mit einer Stimme spricht. Und man ist jetzt nicht automatisch in der EU-Delegation, nur weil man eben in einer Mitgliedstaatendelegation ist. Man muss da auch nochmal hinein nominiert werden. Aber es ist eben so, dass nicht jeder Mitgliedstaat eine Expertin, einen Experten in eine Arbeitsgruppe entsenden kann. Es gibt dann eben immer Übergremien, wo alles wieder zusammenfließt. Aber das ist schon Einteilungssache. Und die Themen, die halt jetzt politisch nicht am lautesten sind, sage ich mal, die haben natürlich auch eher kleinere Arbeitsgruppen. Und mit Absprache der Abteilungsleitung kann man das dann schon gemeinsam abschätzen, wo noch Not an der Frau ist, sozusagen.
Und da waren Sie zur Stelle. Sie sind eben eine Delegierte, österreichische Delegierte auch in Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen, also auf ganz internationalem Level bei der UNFCCC, der Klimarahmenkonvention, die 2015 der Anpassung an den Klimawandel den gleichen Stellenwert wie dem Klimaschutz eingeräumt hat. Viele Menschen haben vielleicht eine Vorstellung davon, wie solche großen internationalen Verhandlungen ablaufen. Vielleicht haben Sie auch eine falsche Vorstellung davon oder jedenfalls keine gute. Wie haben Sie das empfunden? Wie ist das? Was muss man da mitbringen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen? 50 Tagesordnungspunkte, das klingt zumindest einmal nach viel Sitzfleisch, aber vermutlich auch noch anderen Dingen. Wie ist das, in so einer internationalen Verhandlung zu sitzen?
Ja, es ist natürlich irrsinnig spannend und es ist auch ein gewisser Nervenkitzel dabei, auch wenn alles vielleicht oft sehr lang dauert. Also Verhandlungen sind definitiv kein Zuckerschlecken und man muss wirklich Sitzfleisch und Nerven und ein positives Mindset mitbringen, weil man darf nicht vergessen, wenn um die 190 Parteien am Tisch sitzen und es darum geht, einen Konsensus zu erreichen, also so, dass niemand widerspricht, dann ist das nicht einfach und dann diskutiert man auch einmal länger über ein Wort oder einen Satz, bis sich alle einig sind, dass sie das unterstützen können. Also es gehört wahnsinnig viel Kommunikation auf verschiedenen Ebenen dazu, sehr viel Geduld. Ja, aber das ist eben wirklich sehr spannend und toll, dass man dann mit Menschen aus allen Ländern der Welt zusammensitzt und über die Themen eben sprechen kann. Und man lernt halt auch so viel über verschiedene Sichtweisen.
Und was ist da Ihr Geheimrezept? Eine eigene Thermoskanne Kaffee? Oder?
Tatsächlich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber die Mozartkugeln kommen wirklich gut an. Man
okay,
kommt ins Gespräch.
Dann, die sind dann für die anderen. Ich gehe immer davon aus, dass alles Mögliche, was man im Leben an Ausbildung genießt oder an Erfahrungen sammelt, irgendwann mal sich lohnt oder wichtig wird. Hat Sie die Tourismusschule, auch das internationale Arbeiten, Sie haben vorhin gesagt Prag, England, Schweiz, wir haben schon über die Praktika gesprochen, hat Sie das gut auf die internationale Arbeit vorbereitet?
Ich denke auf jeden Fall, also dass man andere Kulturen kennenlernt, das Reisen, das Flexibelsein und vor allem das Zentrale, dass man natürlich sich auch traut zu kommunizieren, weil aller Anfang ist schwer, also das habe ich schon auch gemerkt. Es war eine sehr gute Vorbereitung auf das internationale Feld, ja, und das Offensein für neue Menschen.
Jetzt sind durch die voranschreitenden Klimaveränderungen eigentlich alle Assets aus unserer Bundeshymne, das, worauf wir stolz sind, letztlich in Gefahr. Flüsse, Wälder, Felder, Hämmer, die guten Lebensmittel, die touristischen Highlights. Sie haben ja selbst im Tourismus begonnen. Müsste das nicht alle Menschen in Österreich, ob Bürger oder Wirtschaftskapitän, Politikerin oder Industrielle, wachrütteln?
Ja, ich denke, dass sich die meisten sehr wohl schon Gedanken darüber machen. Aber wie wir wissen, wenn man halt konstant immer nur von Krisen spricht, ist es natürlich leichter, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Und deshalb ist es für mich auch ganz wichtig, dass man trotzdem die positiven Dinge hervorhebt und dass sich natürlich auch neue Chancen ergeben. Und Veränderung wird halt so oft als was Schlechtes wahrgenommen. Also ich rede jetzt bitte nicht über die Klimakrise, das ist schon wirklich ein Wahnsinn, was auf unsere Lebensrealitäten zukommt und was das für manche Bevölkerungsgruppen in Österreich, aber auch eben global gesehen bedeutet. Und es ist auch wichtig, dass wir das wissen und darüber reden. Aber trotzdem dürfen wir den Mut nicht verlieren, dass wir was tun und dass wir gemeinsam daran arbeiten. Und das Wichtigste ist einfach wirklich der Diskurs und das Wissen, dass man viele kleine Dinge auch umsetzen kann und gemeinsam halt die großen. Und da braucht es wirklich dieses Top-Down und Bottom-Up, weil es geht nur mit allen oder mit vielen Stellschrauben. Und das gibt mir eben auch Hoffnung, dass ich natürlich in meinem Umfeld wirklich Gott sei Dank viele Menschen habe, die denselben Spirit teilen, dass man sagt, ja, es ist wirklich schlimm, aber jetzt können wir gemeinsam noch etwas tun. Und es ist im Moment auch gerade für mich totale Aufbruchsstimmung, weil jetzt in den letzten Monaten noch so wahnsinnig viel weitergegangen ist im Bereich Anpassung, im Bereich Klimaschutz. Und ja, ich halt auch in meiner täglichen Arbeit mit meinen Kolleginnen bemüht bin, dass wir so viel Mainstreaming betreiben, wie es gerade nur geht. Und es macht irrsinnig viel Spaß, dass wir auch wirklich einige Erfolge in den letzten Wochen erzielen konnten.
Frau Hopfgartner, danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Marie-Christine Hopfgartner empfiehlt die Webseite www.klimawandelanpassung.at, die viele Informationen und Beispiele gibt, von Energie- und Raumordnung über Land- und Forstwirtschaft bis zum Verkehrswesen. Sie ist überzeugt, dass jede und jeder im Klimaschutz einen Beitrag leisten kann, wiewohl die Verantwortung für die Bewältigung der Klimakrise nicht auf den Einzelnen oder die Einzelne abgewälzt werden darf. Wichtig ist ihr, dass über Klimaschutz und Klimawandelanpassung gesprochen wird. Bei Regen und bei Sonnenschein.